Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, die letzten beiden Wochen, die sind ja solo verlaufen. Da habe ich alleine ein paar Zeilen aufgenommen. Ich habe es aber versprochen, dass das nicht ein Hattrick werden soll, sondern dass wir in dieser Woche wieder mindestens zu zweit aufnehmen. Und ich kann euch sagen, das hat geklappt. Wir begrüßen quasi zurück im Schoß der Tennisproleten, obwohl sie ja selber eine Tennisproletin ist. Henrike, hallo.
Hallo. Ja, in meinem Alter ist die Gelenkigkeit nicht mehr gegeben, sich selber in den eigenen Schoß zu legen, aber im Geiste bin ich dann doch zurückgekehrt.
Richtig. Und ja, sogar auch physisch, also zumindest was deine Stimme angeht, ist auch alles gut. Ich glaube, den Erkältungswellen hast du getrotzt. Auf jeden Fall, ich hatte es gerade gesagt, in den letzten zwei Wochen konnten wir beide jetzt nicht gemeinsam aufnehmen. Das Ganze lag jetzt nicht am Desinteresse am Tennissport von dir oder von mir, sondern es hat einfach zeitlich nicht geklappt. Aber um diesen Aufmacher mal zu vollenden, wir haben nämlich gerade im Vorfeld jetzt so ein bisschen drüber gesprochen, dass schon jetzt eine Zeit gewesen ist, wo wir beide sagen, ja, wir haben vielleicht mal ein bisschen weniger Tennis konsumiert als sonst und uns dann auch so die Frage gestellt, ob es anderen so geht. Ja, und da ist grundsätzlich ja erstmal die Frage, liegt das vielleicht an so einer gewissen Übersättigung, die man irgendwie verspürt? Oder woran würdest du das bei dir festmachen?
Ich kann dir das gar nicht so genau sagen. Ich habe es nur irgendwann mal festgestellt, dass so in dem letzten Dreivierteljahr so der Elan, sich damit so richtig tief zu beschäftigen, dann doch auch was abgebaut hat. Was natürlich sicherlich auch damit zusammenhängt, dass ich das nicht mehr nebenberuflich über Tennis schreibe und dann natürlich auch so ein bisschen der Druck raus ist, sich damit zu beschäftigen, zwangsweise, ne? Das will ich jetzt gar nicht sagen, dass es nur daher kommt, aber man hat dann auch mal einen anderen Freiraum, sich vielleicht mal mit anderen Dingen zu beschäftigen. Dann kam bei mir natürlich auch noch ein Jobwechsel einher, der am Anfang viel Kraft gekostet hat, weil ich mich auch da eingewöhnen musste. Ne, man muss sich da ja auch mal reinfinden. Und ich glaube, dann ist das irgendwie so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob in diesem Jahr und auch so im letzten halben Jahr jetzt so viel passiert ist, was so ganz außergewöhnlich war. Wahrscheinlich wird da jetzt laufend einer kommen und sagen, ja, aber das und das und das. Aber vielleicht so auch in der persönlichen Wahrnehmung. Hey, ich müsste jetzt, wenn du mich jetzt fragst, was war in dem letzten Dreivierteljahr so dein Highlight? Ich müsste drüber nachdenken, wirklich. Also es würde jetzt nicht sofort einer kommen und sagen, jo, das war's. Schwierig. Es ist halt einfach so. Und dann habe ich mich wirklich gefragt, ja, geht das anderen auch so?
Ja, das könnt ihr uns natürlich gerne mal sagen. Also auch vielleicht so übers Jahr gesehen, mit welcher Intensität ihr eigentlich Tennis verfolgt. Klar, bei uns ist es am Ende dann doch immer noch was anderes, Henrike, da wir natürlich auch wöchentlich irgendwie hier mit diesem Podcast aufs Tennisgeschehen blicken. Das bedeutet im Grunde denn ja bei uns auch nicht, dass wir gar kein Tennis mehr gucken. Also irgendwie ist es dann ja doch immer präsent. Aber um so die Frage, die du gerade eigentlich an dich selber gestellt hast, vielleicht noch mit einer These zu füllen, kann es vielleicht auch daran liegen, dass man sich so jetzt in den letzten Monaten, vielleicht auch schon so jetzt seit einem Jahr oder ein bisschen länger, einfach an diesen Status quo, den wir haben im Tennis, gewöhnt hat. Ne? Also Sinner, Alcaraz gewinnen irgendwie die großen Titel und sind omnipräsent. Auch bei den Frauen haben wir so eine Situation, wo man sagen kann, ja, es gibt irgendwie so eine Top 3, Top 4 und die Überraschungen bleiben da auch so ein bisschen aus. Und dass vielleicht auch einfach jetzt so eine Phase vorbei ist im Tennis, in den beiden Weltspitzen, würde ich sagen, bei Männern und Frauen, wo sich das Ganze einfach auch so ein bisschen neu sortiert hat.
Mhm. Kann durchaus sein. Habe ich mich tatsächlich jetzt auch gerade eben gefragt, als ich selber die Frage nach dem Highlight des letzten Jahres, also wenn man jetzt mal von heute 365 Tage zurückrechnet, Habe ich dann auch mal geguckt, ob das sowas sein könnte, dass da so eine Art von ja, Verstetigung sich eingroovt und man dann deswegen irgendwie sagt, na, vielleicht reizt es einen nicht so. Andererseits ist ja dieses ständige Überschießen auch total anstrengend. Ne? Also ich weiß nicht, ob ich das gut fände, wenn jetzt jede Woche irgendwas total Krasses passiert. Aber vielleicht ist es tatsächlich auch eher so eine Frage, dass man sich selber überlegt, welche Felder vom Tennis man vielleicht noch nicht so beackert hat. Wir waren ja noch nie ein Podcast, der jetzt nur stumpf irgendwie jede Woche Ergebnisse runtergebetet hat. Natürlich gucken wir auch auf die Turniere und die Matches, gar keine Frage. Aber das war jetzt nie so unser Hauptthema, weil da würde ich sagen, da tun wir keinem von uns Unrecht, wenn wir sagen, wir sind jetzt vielleicht auch nicht die Experten, weil wir selber alle auch kein professionelles Tennis spielen, sondern unser Anspruch oder unser Grundgedanke war ja auch immer, mit so einem bisschen Fanauge drauf zu gucken. Und vielleicht muss man sich da dann auch mal schauen, so seine Themen zu gucken, weil gerade so das Thema die Marktmacht von Saudi-Arabien, die jetzt immer größer wird, auch noch mal so ein Deep Dive in diese ganze Doping-Thematik. Solche Dinge finde ich schon nach wie vor auch noch spannend und wichtig, aber es ist natürlich auch nichts, was man jetzt so im Alltag mal eben mitlaufen lässt. Und dann kann es wahrscheinlich echt sein, wenn dann mal die Touren eher so vor sich hin plätschern. Und da schließe ich jetzt mal den gemeinen Hotshot oder irgendwie ein Traummatch mit ein. Ne? Das gehört ja irgendwie auch zum normalen Geschehen, dass sowas passiert, ohne das abwerten zu wollen. Ne? Es gibt auch ganz viele Turniere, wo alle Matches Durchschnitt sind. Aber aufs Jahr verteilt ist das ja schon so eine Situation, die man öfter mal hat, dass man sagt, ach, das war jetzt ein tolles Match, ach, das war jetzt ein super Ballwechsel. Dass man vielleicht auch selber sich dann mal ja so ein bisschen die neuen Themen suchen muss und die eigene Leidenschaft für ein Thema vielleicht auch noch mal neu entdecken muss. Keine Ahnung, ist jetzt sehr philosophisch, aber das ist ja unser Lauf in den letzten Wochen, ne? Philosophisch können wir.
Ja, das ist richtig. Wir sind sehr, sehr tiefgründig geworden, glaube ich.
Kaum ist Tobi weg,
Ja, da
sind wir
haben wir
weiter.
eine, ja, da geht eine Tiefe bei uns. Das ist verrückt. Also
Nicht, weil
als
Tobi die Tiefe nicht bringt, also das will ich damit nicht sagen, aber irgendwie driften wir ab wahrscheinlich, weil so sein. Er hat ja schon einen großen Enthusiasmus immer. Ich finde, er ist schon einer, der da sehr Energie reinpumpt immer in unsere Diskussionen.
Ja, absolut. Also ich glaube sogar, wenn man uns dreimal nebeneinander legen würde, könnte man auch wirklich sagen, Tobi ist der größte Tennisfan von uns. Also wirklich auch, was die
Absolut.
Breite am Tenniskonsum angeht. Sowohl
Total.
aktiv als auch passiv, würde ich sogar sagen. Also in beiden Varianten definitiv. Ja, deswegen philosophieren wir vielleicht auch heute jetzt schon wieder so ein bisschen. Aber das Thema ist ja wirklich gar nicht so unspannend. Also es ist vielleicht sportlich, die Situation, vielleicht auch. Hatte ich überlegt, so die Wahrnehmung, was du gerade sagtest mit Saudi-Arabien, dass man vielleicht auch für sich selber den Eindruck hat, so, ja, Tennis entrückt sich auch immer ein bisschen mehr von einem selbst. Also wir haben ja gerade im Fußball natürlich ganz oft die Diskussion, dass ja der Sport eigentlich gar nicht mehr wirklich ein Sport der Fans ist, sondern nur noch für TV und Medien und es irgendwie um Umsätze geht. Und klar, wir haben in Deutschland immer noch viele große Turniere und auch zahlreiche Events irgendwie, die zu WTA und ATP gehören. Aber gerade so Sachen wie Saudi-Arabien, Thema auch neues Grand Slam zum Beispiel oder die Ausweitung der Grand Slam-Turniere auf jetzt teilweise schon 15 Tage, dass man da vielleicht auch so ein bisschen, ja, den Eindruck hat, okay, das Ganze geht Perspektive schon eher von einem weg. Vielleicht, auch wenn man das Ganze jetzt weiterdenkt, dass man so ein Gefühl hat, vielleicht haben wir hier vielleicht auch gar nicht mehr so viele Turniere in Deutschland, dass auch vielleicht die Zugänglichkeit für einen selber schwieriger wird. Und dann, glaube ich, auch was reinspielt, natürlich einfach die Situation rund um den Streaming- und TV-Markt. Also, dass du natürlich auch selber immer mehr Anbieter benötigst, um wirklich umfassend alles sehen zu können im Tennis. Mhm. Also es ist natürlich auch gar nicht mehr so barrierearm, sag ich mal, auf Tennis zugreifen zu können. Ich meine, klar, was jetzt so ATP-Tour angeht, hast du immer noch Tennis-TV oder sowas vielleicht, aber wenn wir jetzt schon über die Grand Slams sprechen, da wird es dann natürlich auch schon schwieriger und ein bisschen unübersichtlicher im Gegensatz zu den Jahren zuvor, wo wir irgendwie wussten, okay, Eurosport hat 3 der 4 Grand Slams und Wimbledon läuft bei Sky. Auch das ja verschiebt sich ja immer mehr oder wird halt auch einfach immer kleinteiliger.
Ja, das kann es natürlich sein. Ich meine, ich habe den Luxus, dass ich mir Sky erlauben kann und da natürlich gerade was WTA und ATP-Tour angeht, vieles zusammenläuft, auch nicht alles, aber eben vieles und man sich darüber natürlich so eine Plattform reingeholt hat, die da viel abdeckt. Ne? Grand Slams ist natürlich immer noch mal eine Sondersache, aber ich glaube, die Haupttour hat man da schon ganz gut abgedeckt und das fand ich auch gut. Es ist natürlich klar, Pay-TV und man muss sich da viel dazu kaufen, was mich null interessiert. Das ist halt so, wie die Pakete angelegt sind. Aber ich finde es schon irgendwie gut, dass es da so eine halbe Möglichkeit gibt. Ne? Ich fand es auch damals ganz, ganz schade, als Tennis-TV dann irgendwann aufgespalten wurde. Ne? Ich bin ja quasi damit eingestiegen, dass Tennis-TV für alle da war und es sich dann aufspaltete. Und jetzt ist das total Kraut und Rüben. Ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass es als Sport nicht besonders sinnvoll ist, nicht eine zentrale Stelle zu haben, wo man diesen Sport abgreifen kann. Das meine ich jetzt über alle Disziplinen hinweg. Aber so funktioniert natürlich Vermarktung nicht, weil es am Ende lukrativer ist, wahrscheinlich das einzeln zu verkaufen. Zumindest war das immer die Intention dahinter. Ja, aber ob das am Ende der Grund ist, ich weiß es auch nicht. Aber ich muss schon sagen, also mein Tennisherz ist ja nicht tot. Als ich jetzt gelesen habe, für der Köln-Rhein-Ruhr will sich ja für Olympia 36, 40 oder 44 bewerben. Und in Köln sollen dann die Tennisturniere stattfinden, sowohl für die ich sag mal, normal Beweglichen als auch für die Rollstuhl-Tennisspielenden. Und da habe ich schon gedacht, ach, das wäre geil. Also wenn du hier so bei uns im Sportpark Müngersdorf da irgendwie Tennisturniere hast, fände ich schon ganz nice. Muss ich zugeben.
Ja, da würden, glaube ich, viele hier im Rheinland definitiv mitziehen. Schreibt uns gerne mal, wie ihr, ich hatte es gerade schon angesprochen, vielleicht auch Tennis übers Jahr verfolgt oder ob ihr vielleicht gerade jetzt auch irgendwie so eine Phase habt, wo ihr sogar sagt, ja, vielleicht sind das ähnliche Gründe, warum ich aktuell eigentlich gar nicht so ganz extrem scharf auf Tennis bin. Eben vielleicht weiß ich, dass sie jetzt in der Weltspitze alles so ein bisschen sortiert hat, wie ich eben sagte, weil vielleicht auch gerade irgendwie das besondere Etwas oder der besondere Überraschungsspieler oder die besondere Überraschungsspielerin fehlt. Gerne Kontakt an Tennisproleten per Mail, soziale Netzwerke, kennt ihr ja, die Tennisproleten-Seiten. Gerne mal Meinungen mitteilen und Meinungen natürlich auch machen. Und ja, Thema Kontaktieren, da gibt es, glaube ich, ein Thema, über das wir echt in dieser Woche dringend sprechen müssen. Denn Panaud Vardi, ungarische Tennisspielerin, vielleicht jetzt eine Akteurin, die gar nicht jeder so direkt auf dem Schirm hat, aktuell die 95. in der Weltrangliste, die hat in einem Interview bekannt gegeben, dass sie bedroht worden ist. Nun muss man ja leider sagen, in der heutigen Gesellschaft, Henrike, sind wir ja schon so weit abgestumpft, dass man darauf ja fast schon ein bisschen verhalten reagiert, weil wir ja auch immer wieder mitkriegen, wie Tennisprofis auch über soziale Netzwerke angegangen werden, beleidigt werden, teilweise auch bedroht werden, weil sie zum Beispiel falsche Ergebnisse liefern, weil Leute enttäuscht sind, da sie auf sie gewettet haben und dann meinen, sie müssen darüber irgendwie einen Unmut äußern. Nun ist das Ganze bei Panaud Vardi aber sogar ein bisschen anders gelagert, denn sie selber wurde bedroht, beziehungsweise auch ihre Familie, dass sie bitte das nächste Match, das sie spielt, verlieren soll. Andererseits würde sonst ihrer Familie etwas zustoßen. Und dazu wurde ihr ein Bild geschickt von einer Pistole, meine ich. Dazu auch Bilder von ihren Familienmitgliedern, die diese Person hatte. Und das Ganze, um dem jetzt die Krone quasi noch aufzusetzen, ist nicht über die sozialen Netzwerke passiert, sondern ging an ihre private Mobilfunkadresse. Also das Ganze ist wirklich auf ihrem Handy gelandet. Und da fragte man sich natürlich sofort, ja, wie kann das sein, dass jemand ihre mobile Nummer hat, die sie öffentlich nirgends eingestellt hat? Und die WTA dazu sagte wohl, beziehungsweise hatte sie mit einem Supervisor drüber gesprochen, der meinte, ja, das Ganze passiert wohl häufiger mal und gar nicht so selten. Nun wird spekuliert, es gibt irgendwie ein Datenleck bei der WTA. Das Ganze weiß man jetzt nicht, aber lange Rede, kurzer Sinn, das ist natürlich schon ein Vorfall, ja, der eine bedrohliche Situation für Spielerinnen schafft, weil du am Ende gar nicht wirklich weißt, hat vielleicht jetzt auch irgendwie jemand meine Nummer, der mir Böses will? Und steht ja eigentlich auch nicht wirklich in einem guten Licht der WTA da.
Nee, also ich meine mal ganz grundsätzlich ist das eine super erschreckende Situation. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man dann mal so eine Nachricht bekommt und das liest, dass da die eigene Familie bedroht wird für eine, um es jetzt mal ehrlich zu sagen, absolute Lappalie. Denn wovon reden wir denn hier? Von Profisport und dafür, dass dann, Entschuldigung, ich sag's jetzt mal so deutlich, irgend so ein Wichser darauf wettet und mich dann bedroht, weil er da irgendwie seinen Schnitt machen will. Das ist schon erschreckend, zu welchen Mitteln und Maßnahmen Leute greifen, um dann da irgendwie ihr Geld da zu machen. Und dann kommt natürlich noch weiter erschreckend hinzu, dass es eben kein Einzelfall ist. Und mit Einzelfall meine ich jetzt nicht, dass Menschen bedroht werden. Also ich glaube, das ist leider ein Zustand, den die meisten Profisportlerinnen und Sportler einfach kennen, dass sie von anderen Menschen gerade über Social Media beleidigt, bedroht, diffamiert und weiß was nicht noch alles werden. Aber dass auch diese Art, wie bedroht wurde, also das Schicken dieser Bilder, das Aussprechen dieser Art von Bedrohung und auch der Hinweis darauf, dass man weiß, wer die Familie ist, wo die lebt, welche Autos die fährt, das ist ja auch noch mal eine nächste Stufe. Und dann muss man sich natürlich, wenn das eben wirklich auf das private Handy kommt, und ich bin mir ziemlich sicher, dass alle Personen, die in der Öffentlichkeit stehen in irgendeiner Form, und dazu gehören Athleten und Athletinnen natürlich mal, auch eine besondere Vorsicht inzwischen entwickelt haben, wem sie ihre Kontaktinformationen geben, eben genau aus solchen Gründen. Und wenn diese Grenze dann überschritten wird, ist das natürlich auch noch mal extrem. Und ja, es wirft kein gutes Licht auf die WTA, wenn es sich denn bestätigen sollte, dass es A, mehrfach vorkommt und das dann nicht mitgeteilt wird den Spielerinnen, in diesem Falle jetzt spezifisch zu sagen, hört mal, wir haben jetzt hier den dritten Fall, wo das vorkommt, passt bitte auf, seid gewarnt, dass das kommen kann und wenn das passiert, meldet uns das, damit wir das verfolgen können. Das scheint ja irgendwie nicht passiert zu sein. Und natürlich muss man sich fragen, könnten die Daten da irgendwo zentral abgegriffen worden sein? Das ist ja jetzt noch nicht sicher. Aber es gibt nun mal diese Online-Steuerung, diese Spielerinnen- und Spielerportale. Die ATP hat das ja auch, worüber die Akteure dann sich bei Turnieren anmelden, ihre Standorte für die Dopingkontrolle angeben und der ganze Spaß, der damit dranhängt. Und das ist natürlich schon auch erschreckend, weil wir hier natürlich mit einer vulnerablen Gruppe in so von Menschen zu tun haben in der Form von erhöhtes Risiko für Bedrohungen.
Ja, ich hatte mal geguckt, ich weiß nicht, ob du irgendwas anderes gefunden hast, aber aus meiner Sicht, so die WTA selber hat sich dazu jetzt auch gar nicht wirklich geäußert bisher. Was mich so ein bisschen wundert, weil aus meiner Sicht ja eigentlich schon jetzt so meine Kommunikationsstrategie zumindest wäre, die Situation zumindest mal ein bisschen zu beruhigen. Ich meine, klar, du kannst natürlich jetzt nicht mehr sagen, außer wir untersuchen das, ne, ob es da irgendwie einen Datenleck gegeben hat. Oder man könnte ja auch sagen, wir wissen, dass es eins gegeben hat. Und ja, das ist jetzt leider Fakt. Aber möglicherweise ist das auch intern passiert, dass man schon auf die Spielerinnen natürlich irgendwie reagiert hat und mit den Spielerinnen selber kommuniziert hat. Das mag natürlich sein. Aber so öffentlich das jetzt so komplett einfach erstmal im Raum stehen zu lassen, finde ich ungewöhnlich.
Ja. Ja, es ist schon ungewöhnlich, aber leider haben wir es bei der WTA ja öfter mal erlebt, dass Kommunikation nicht ganz deren Stärke ist. Ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber ich finde, dass es da, wenn ich mir so die letzten 5 Jahre angucke, da einige Fälle dabei waren, die ich dann über kurz oder lang vielleicht auch ein bisschen unglücklich fand. Das gilt für die ATP natürlich auch und keine große Organisation ist davor gefeit, kommunikativ mal Fehler zu machen. Aber irgendwie, es ist schon ein bisschen schräg. Aber was ich, um dem Ganzen dann irgendwie noch mal was Positives abzugewinnen, was ich sehr gut finde, ist, dass gerade viele Spielerinnen inzwischen doch die Tendenz haben, sowas sehr schnell öffentlich zu machen, das dann auf ihren Social-Media-Kanälen zu teilen, dass einfach man auch als Außenstehender mal mitbekommt, was da für eine Bedrohungslage herrscht. Also natürlich werden auch männliche Spieler, also Spieler bedroht, gar keine Frage, aber ich glaube, bei Frauen ist das noch mal extremer. Und umso wichtiger ist es, das, was auch zum Beispiel Eva Lüss in einem Interview letztens gesagt hat, dass die dann halt auch einfach knallhart blockiert. A, es bekannt macht und B, dann auch blockiert und sagt, du kannst über mich erzählen, was du willst, auf deinem eigenen Kanal, aber wenn du zu mir kommst, hast du halt nach meinen Regeln zu spielen. Und wenn du dich daran nicht halten kannst, dann wirst du halt ausgeschlossen. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass das bekannt wird. Dass auch einem immer noch bewusst wird, das gibt es noch und das muss verfolgt werden. Weil damit sich was ändert, braucht es letzten Endes dann auch den Druck von außen. Und den kann es ja nur geben, wenn man das weiß.
Ja, absolut. Und das meinte ich auch eingangs damit, dass man ja fast schon ein bisschen abgestumpft ist, ne, wenn es solche Meldungen gibt, weil du hast es gerade gesagt, also ja mittlerweile wirklich viele Profis damit offen umgehen, dass das regelmäßig passiert und wenn es jemand macht, ist deswegen natürlich auch einfach kein Nachrichtenwert mehr ist, sondern der Nachrichtenwert jetzt ja wirklich einfach daran lag, dass das zusätzlich irgendwie an die ja eigene Mobilfunkadresse ging. Und ich kann mich zum Beispiel auch erinnern, du hast gerade Eva Lüss als Beispiel genannt, so einer der ersten Spieler, bei dem ich das zum Beispiel damals wahrgenommen habe, war auch Dustin Brown, der das auch sehr regelmäßig gemacht hat, dass er Screenshots geteilt hat. An den habe ich auch gerade gedacht. Genau, der das wirklich aus meiner Sicht immer sehr intensiv gemacht hat und da auch immer sehr viel Zeit rein investiert hat, um einfach auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Und ja, wir leben irgendwie alle damit, weil wir natürlich am Ende auch nicht wissen oder doch umgekehrt natürlich sicher wissen, dass wir das nicht endgültig bekämpfen können. Also ich glaube, das Ergebnis wäre am Ende, dass man natürlich dann für sich entscheidet und das wird es ja sicherlich auch geben, okay, ich nehme irgendwie an diesem Spiel, nenne ich es jetzt mal, in den sozialen Netzwerken irgendwie nicht teil, sondern halt mich da einfach komplett raus oder ziehe mich sogar komplett zurück und lösche meinen Account. Aber das kann es am Ende natürlich auch nicht sein, denn diejenigen, die es machen, die haben dann natürlich in gewisser Weise auch Spaß dran. Beziehungsweise steckt ja auch bei vielen natürlich sogar auch noch ein Business dahinter, weil sie auch Werbeverträge haben etc., die durch Zusatzgeschäft das auch vielleicht gar nicht zulassen, dass du dich jetzt als Spielerin oder Spieler aus den sozialen Netzwerken zurückziehst.
Ja, das ist wahrscheinlich so ein Spiel aus allem, ne? Es ist, ich glaube, wir sind auch einfach eine schräge Welt geworden, habe ich manchmal so das Gefühl, wenn man sich so die letzten 5 Jahre anguckt, was so auf allen Lebensebenen passiert. habe ich manchmal so den Eindruck, dass uns irgendwie unsere eigene Welt gerade so ein bisschen aus den Fingern gleitet und wir anfangen, irgendwie in allem den Bogen zu überspannen. Und vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir gerade erstmal merken, wie mächtig Social Media und diese Internet und diese ständige Verbindung zu allen und auch die einfachere Erreichbarkeit von allen, was das, glaube ich, mit uns auch macht. Da kann man jetzt mal komplett off-topic vom Tennis ja auch durchaus die schulische Bildung mit reinbringen, dass ja durchaus auch Länder und Institutionen, die den Umgang mit den sozialen Medien, mit Computern und Internet sehr gepusht haben, da jetzt doch auch teilweise wieder einen Rückzieher machen, weil man doch merkt, was es auch mit der Bildung mit Menschen macht, weil es einfach Dinge ändert. Und das wird sich natürlich in alle Bereiche wahrscheinlich weitertragen und natürlich auch im Tennis. Ne? Heute ist Weltfrauentag. Passt ja jetzt thematisch gerade irgendwie schon auch rein im Sinne von, wir gucken mal auf Probleme. Ja, es ist ein erschreckendes Thema. Also ich fand bei der ganzen Geschichte einfach so diese Spezifischkeit, dieses Spezifische in der Bedrohung einfach unglaublich erschreckend. Also wie detailliert da jemand vorgeht, um jemanden unter Druck zu setzen. Ich glaube, das ist, was mich noch mit am meisten da auch so mitgenommen hat im Vergleich zu anderen Formen von Bedrohung, die auch mega erschreckend sind, aber wie du sagst, wahrscheinlich schon eine Form von Abstumpfung herausrufen, weil dass mal jemand sagt, irgendwie du sollst an Krebs sterben, weil du ein Match verloren hast, ist immer noch pervers, aber es kommt halt so oft vor, dass es einen schon nicht mehr wundert. Und das ist für mich aber nochmal so eine Art Next-Level-Bedrohung, die ja wirklich schon sehr konkret wird, einfach.
Ja. Also gut, dass du das nochmal herausstellst, weil das ist natürlich wirklich der explizite Unterschied auch nochmal. Ne? Also jetzt gar nicht nur, dass das irgendwie an ihre Mobilfunknummer ging. Ich glaube, die Nummer wäre genauso heftig, wenn ihr das jetzt jemand, weiß ich nicht, an ihren Instagram-Account oder so geschickt hätte. Aber weil das hier natürlich echt nach einer geplanten Tat aussieht von Anfang an, ihr das genau so zu schicken und du ja schon den Effekt hast, dass jemand, der jetzt irgendwie kommentiert, ich wünsche den Tod oder sonst was bei Instagram, notfalls immer sagen kann, naja, das war aus dem Affekt oder aus der Enttäuschung heraus, ne? Auch wenn es das natürlich irgendwie nicht entschuldigt und man der Person trotzdem immer sagen muss, naja, also sei dir trotzdem darüber bewusst, was du da irgendwie schreibst und du eine Person einfach bedrohst. Aber hier ist es natürlich wirklich einfach nochmal der Punkt, dass die Person sich das vorher genau so überlegt hat. Also sie sich ja Fotos auch zum Beispiel von den Familienmitgliedern besorgt haben muss und sowas.
Ja, definitiv. Da sprichst du es halt an, ne? Der Schritt, den es braucht, um das zu machen. Ne? Da ist ja schon dann nochmal eine extra Motivation dahinter. Klar, sowas kann man heutzutage wahrscheinlich leicht rausfinden und leicht machen, aber trotzdem ist es eine Form von Investment, die da betrieben wird. Und ich denke mal, dass das auch der Grund ist, warum es halt nicht nur jetzt Panna und Vardy passiert ist, sondern auch anderen Spielern, weil man natürlich dieses Investment in diese Art von Bedrohung dann breiter streut. Aber naja, mir ist es sowieso völlig fremd, wie man überhaupt auf so eine völlig grenzdebile Idee kommen kann, sowas zu machen. Aber dafür bin ich halt wahrscheinlich auch einfach zu normal und gehöre nicht zum Kreis der Kriminellen. Zumindest nicht diese Art von Kriminalität.
Oh, okay, das ist eine spannende Aussage. Aber vielleicht ist es besser aus rechtlichen Gründen, dass wir das jetzt nicht vertiefen.
Naja, jeder von uns hat doch bestimmt mal irgendwas auf einer Steuererklärung nicht angegeben, was hätte drauf gehören müssen oder sowas. Also wir sind ja nicht, oder ist mal bei Rot über die Ampel gegangen. Das meine ich jetzt damit. Gehören natürlich nicht zu den Kriminellen. Also es ist mir auch völlig fremd. Aber ich bin natürlich nicht davor gefeit, wahrscheinlich irgendwann mal gegen irgendein Gesetz verstoßen zu haben.
Gut, ja, dann bin ich dann doch beruhigt. Aber gut. Ja, gut, also Steuerhinterzieherin Maas hat gesprochen. Wir werden wahrscheinlich nächste Woche, kann ich mir zumindest gut vorstellen, über dieses Thema sicherlich nochmal sprechen. Da, wir hatten es gerade schon gesagt, die WTA sich da bisher sehr bedeckt hält und ich mir irgendwie sicher bin, dass wir in den kommenden Tagen da auch nochmal die ein oder andere Info zu bekommen werden. Von daher ist damit zu rechnen. Schreibt uns natürlich auch dazu gerne eure Meinung, wie zu allen anderen Themen auch. kontakt@tennisproleten.de ist die Mailadresse. Enrique, gibt es sonst noch etwas, über das du sprechen möchtest in dieser Woche, um Himmels Willen? Denn wir haben jetzt natürlich so ein bisschen in den Rails erstmal komplett ausgeklammert. Ja, aber das liegt daran, dass das Turnier jetzt gerade erst begonnen hat und die richtigen Geschichten sich ja gerade erst so sortieren bzw. ergeben. Von daher seht es uns nach. Da werden wir dann auch sicherlich am kommenden Wochenende intensiver drüber sprechen. Aber sonst kann es ja vielleicht noch irgendwas geben, was du hier loswerden möchtest.
Nö, mir fällt spontan nichts ein. Ja, das ist halt genau das. Indian Wells startet jetzt so ein bisschen und bis jetzt ist, was ich so gesehen habe, auch von den Ergebnissen, nichts passiert, was mir jetzt komplett hinterm Ofen hervorgeholt hätte, wo ich jetzt gesagt habe, hui, das ist aber ungewöhnlich. Wirf da gerne ein, wenn dir noch was einfällt. Und ansonsten, nö, freue ich mich einfach auf das gute Wetter hier in Deutschland, dass es jetzt auch für uns endlich mal wieder so langsam nach draußen geht. Das könnte die Tennismotivation doch enorm steigern. Und ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du hast ja durch deinen Job noch mal so ein bisschen Nischenthemen. Aber nö, bei mir war es das.
Ich würde auch sagen, für diese Woche ist es gut. Wir werden uns in der nächsten Woche wieder hören. Und ich hatte es gerade schon natürlich jetzt mehrmals gesagt, schreibt uns gerne, folgt uns natürlich auch in den sozialen Netzwerken, empfiehlt diesen Podcast hier, wenn er euch gefällt. Wenn er euch nicht gefällt, weil ihr vielleicht sagt, ja, da muss was besser werden, dann schreibt uns natürlich umso mehr. Und wir bedanken uns natürlich fürs Zuhören in dieser Woche. Henrike, dir auch vielen Dank, dass wir es ja mal wieder geschafft haben zusammen. Ich hoffe, das behalten wir jetzt auch wieder bei. Und sonst bleibt mir nur zu sagen, bis nächste Woche und tschüss.
Tschüss.